Domradio Sternzeit.
Genau, die Sternzeit heute mit mir, mit Hilde Regeniter und mit der Sendung am anderen Ende der Welt, Camino-Jugend in Chile und Peru. Denn die Kölner Camino-Jugend, die hat in diesem Sommer eine wirklich weite Reise gemacht. 8 junge Leute aus der Gemeinde St. Peter, die waren unterwegs in Südamerika, vor allem im Norden Chiles. Da haben sie in der Stadt Arica in der Partnergemeinde ihrer Gemeinde ganz kräftig mit angepackt. Außerdem sind sie ein bisschen rumgereist in Chile selbst und auch im Nachbarland Peru. Seit dem 6. August sind sie jetzt zurück, konnten die Eindrücke und Erinnerungen ein kleines bisschen sacken lassen und können uns heute davon in der Sendung erzählen. Das ist sehr schön. Herzlich willkommen. Maximilian Siegel.
Hallo.
Anton Rudolf.
Hallo.
Max Stottrop.
Hallo.
Und Gero Schlesinger.
Hallo, guten Tag.
Schön, dass ihr da seid. Gleich mehr. Am anderen Ende der Welt, so heißt unsere Sternzeit heute. Und das ist kein Stück übertrieben, denn um euer Ziel in Chile zu erreichen, da musstet ihr mehr als 12.000 Kilometer zurücklegen. Ihr, das heißt 8 junge Leute zwischen 15 und 25 Jahren von der Kölner Camino-Jugend aus der Gemeinde St. Peter. 3 von ihnen sind jetzt hier bei mir im Studio mit ihrem Begleiter. Vielleicht sagt ihr alle nochmal kurz, wie ihr heißt und wie alt ihr seid.
Hallo, ich bin der Max, ich bin 20 Jahre alt und bin gerade noch Student.
Ja, ich bin Anton, bin 16 Jahre alt und habe jetzt seit einer Woche jetzt die Schule wieder angefangen.
Mhm. Ich bin Gero, ich bin 32 Jahre alt und leite die Camino-Jugend.
Ich bin der Maximilian, ich bin 17 Jahre alt und auch Schüler.
Bevor wir jetzt richtig loslegen mit eurem Reisebericht, sollten wir aber vielleicht erst nochmal klären, was überhaupt die Camino-Jugend ist. Das kann uns vielleicht Gero Schlesinger am besten sagen. Du hast es gerade gesagt, Gero, du leitest die, du warst als Begleiter mit dabei und du hast übrigens ja auch einen Blog geschrieben, den wir auf unserer Seite unter domradio.de verlinkt haben. Also Gero, was ist die Camino-Jugend?
Die Camino-Jugend ist eine Gruppe von ungefähr 20 Jugendlichen aus der Pfarrei St. Peter. Entstanden ist die Gruppe vor ungefähr 2,5 Jahren als Weiterführung eines Firmenkurses. Und es hat immer mehr junge Menschen gegeben, die sich für diese Gruppe begeistert haben und sich dieser Gruppe angeschlossen haben. Wir machen einmal im Monat einen Programmpunkt. Das kann was sportlich Unterhaltsames sein, das kann was Thematisches sein zum Themen des Glaubens. Es können ganz praktische Dinge sein, die wir so machen. Und in der letzten Zeit, was wir viel gemacht haben, waren Dinge zur Finanzierung unserer Reise.
Kann man sich vorstellen. Kommen wir natürlich gleich noch ein bisschen genauer drauf zurück. Nochmal ganz kurz nachgefragt, was würdest du sagen, was macht die Camino-Jugend aus? Was ist der besondere Geist der Camino-Jugend?
Das sind Jugendliche, die sich der Pfarrei St. Peter, also der Jesuitenpfarrei St. Peter, besonders verbunden fühlen, die hier diesen besonderen Geist, der dort herrscht, die Offenheit, die Toleranz und die Lebenslust so anzieht und dort auch mitwirken möchten. Also es sind meistens junge Leute, die aus ihren Ortsvereinen nach St. Peter kommen und dort dann ja ihr Glück versuchen.
Und ihr drei, ihr seid ja Mitglied in der Camino-Jugend. Vielleicht sagt ihr nochmal, wie seid ihr auf die Camino-Jugend gestoßen und was gefällt euch da?
Ja, also ich war in der Firmengruppe mit dabei, von der das ausging. Nach der Firmung gab es quasi ein erstes Nachtreffen und dann hat sich das einfach immer so weiterentwickelt und es hat Spaß gemacht, einfach die Leute wiederzusehen und dann mal mit denen klettern zu gehen und einfach verschiedene Sachen zu machen. Einfach so dadurch dann auch mit der Gemeinde sehr eng verbunden zu sein und dadurch ist man so dabei geblieben und ja, hat einfach Spaß gemacht.
Wie war es bei dir?
Ich habe mich nach der Firmung mit Gero getroffen und wir haben gesagt, Mensch, das war auch so toll, wieso machen wir nicht einfach weiter? Und die Idee, eine Jugendgruppe zu machen, gab es wohl schon etwas länger in St. Peter. Und da haben wir einfach gemacht, wir führen die Firmengruppe weiter und lassen es weiterleben.
Dann habt ihr weitergemacht.
Genau.
Ja, also meine Familie und ich sind schon was länger in St. Peter. Also ich war da schon, als ich klein war. Und dann habe ich das irgendwie mal mitbekommen, auch durch meine große Schwester, habe ich gedacht, ja, schaue ich mir das mal an. Und seitdem bin ich dabei. Und es macht mir auch Spaß.
Und euer letztes großes Projekt, das war eben diese Reise nach Chile, das ist ja jetzt kein Pappenstiel. Habt ihr euch einfach irgendwann gedacht, ach, wir würden gerne mal nach Chile fahren? Wie war das?
Ja, das war vor ungefähr einem Jahr. Da haben die Frau Smolatz, das ist die Dame, die für uns den Kontakt zur Partnergemeinde hält, der Pater Holter, unser Pfarrer und ich haben uns in der Sakristei mal getroffen und haben gesagt, jetzt sind wir schon 20 Jahre sozusagen verpartnert mit dieser Gemeinde, aber wir kennen die noch gar nicht richtig. Das heißt, es gab noch keinen richtig persönlichen Austausch.
Also immer per Mail, per Brief.
Genau, es wurden Fotos hin und her geschickt, es waren Briefe, die gegenseitig geschickt wurden. Und dann kam die Idee auf, jetzt müssen wir endlich mal dahin. Und dann war die Überlegung, ja, mit wem machen wir das? Und dann war ich direkt dran, ja, machen wir es doch mit Jugendlichen. Weil die Jugendlichen, die sind letztendlich die Zukunft auch unserer Gemeinde.
Jetzt muss man natürlich dazu wissen, die Flüge nach Chile, die sind nicht nur ganz besonders weit, die sind auch ganz besonders teuer. Die kann man nicht mal eben so buchen wie zum Beispiel einen Wochenendtrip nach Barcelona oder London. Ihr musstet euch richtig gut vorbereiten. Wie genau? Davon erzählen wir gleich weiter. Wer nach Chile fliegen will, der muss dafür ganz schön tief in die Tasche greifen. Ein Hin- und Rückflugticket, das kostet normalerweise weit über 1000 Euro. Das macht man nicht mal eben so, vor allem nicht, wenn man noch Schüler, Student oder Auszubildender ist. So wie die meisten in der Camino-Jugend. Die Frage also erstmal an Gero Schlesinger, einen der Begleiter und den Leiter der Camino-Jugend. Wie habt ihr euch das Geld zusammen organisiert?
Die finanzielle Frage war letztendlich der Dreh- und Angelpunkt der Reise überhaupt. Wir haben drei verschiedene Bausteine jetzt im Nachhinein aufgebaut. Es war einmal die Fördermöglichkeit und die Spendenmöglichkeit. Also wir haben Fördermittel des Bundes in Anspruch genommen vom Kinder- und Jugendplan. Wir haben Spenden von Gemeindemitgliedern bekommen. Wir haben Fördermöglichkeiten von der katholischen Jugendagentur, von der Stiftung Ignatianische Jugendpastoral in Aussicht. Also es waren verschiedene Quellen, die wir in dem Sinne angezapft haben. Der zweite Baustein war die gemeinsame Arbeit, die wir in der Zeit geleistet haben. Also wir haben unserem Pfarrer beim Umzug zum Beispiel geholfen. Wir haben Bücher verkauft. Wir haben in einem Garten Unkraut gejätet. Also es waren vielfältige Aufgaben, die wir da gemacht haben, um Geld in diese Gemeinschaftskasse zu bekommen. Und natürlich hatte jeder Reiseteilnehmer auch einen Eigenanteil zu stemmen. Das waren 1000 Euro, die jeder selber aufbringen musste. Das war auch ein Jahr vorher klar. Und so konnte sich jeder die Geschenke zu Weihnachten, zum Geburtstag so einteilen, dass das Geld im Endeffekt dann da ist.
Du hast es jetzt gesagt, also Spenden, Fördermittel, das eine, aber eben auch richtig sich selbst ins Zeug legen. Was war das für ein Gefühl dafür, so einen großen Plan zu arbeiten? Vielleicht die Frage an euch drei jetzt.
Ja, also es war irgendwie dadurch, dass man sich dann immer Mühe gegeben hat und wusste, ich muss dafür jetzt was machen, damit diese Reise zustande kommt, wurde die einem auch wichtig und dann hat man sich auch drum gekümmert, dass da auch was zustande kommt, weil wir einfach lange Zeit nicht wussten, also machen wir jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr oder was gibt's da überhaupt. Dadurch, dass man dann immer dran gearbeitet hat, das auch zu schaffen, wurde einem das auch immer wichtiger und irgendwann, es gab halt diese wöchentlichen Treffen auch und dadurch wurde das für jetzt ein Jahr lang irgendwie sowas doch was sehr Wichtiges, was uns die ganze Zeit begleitet hat und was so ein Teil von uns wurde.
War das schwer, Aufträge zum Jobben zu kriegen? Also einen Umzug habt ihr gemacht, habt ihr schon erzählt, wie ist das so gelaufen?
Also ich bin Werkstudent in Köln und komme da monatlich relativ viel Geld für und da habe ich mir dann irgendwann gesagt, so jetzt legst du was beiseite und guckst dann, dass du relativ frühzeitig die 1000 Euro zusammenbekommst. Und das hat am Anfang nicht ganz so gut funktioniert, aber dann irgendwann kam der Termin immer näher und dann war das auch ein Teil der Vorbereitung, die auf jeden Fall gemacht werden musste. Und da wurde das auch dann Gott sei Dank noch fertig.
Mhm. Ja, ich hatte das Glück, dass ich letztes Jahr ein Schülerpraktikum machen musste, also von der Schule aus. Und da wurde mir dann auch gleich ein Nebenjob angeboten, was mir dann natürlich auch das kam ganz passend und so konnte ich mich dann sehr gut auf die Reise finanziell vorbereiten.
Was war das für ein Job?
Das war ein Aquaristik-Fachgeschäft.
Aha, interessant. Genau. Ja. Sehr spezial. Also so hat eben jeder für sich Möglichkeiten und Wege gefunden und das zeigt ja auch ein bisschen, das ist mir was wert. Ne? Ich will nicht nur Geld von anderen haben, sondern ich will auch selber meinen Teil dazu leisten. Und irgendwann war dann klar, oh, wir kriegen das wirklich hin. Also die Flüge sind finanziert. Das war aber jetzt ja bei Weitem nicht die einzige Vorbereitung. Gero, du hast mir erzählt, ihr habt auch versucht, ein bisschen Spanisch zu lernen, weil Spanisch ist die Sprache, die in Chile gesprochen wird.
Ja, und das ist, haben wir jetzt im Nachhinein festgestellt, das ist fast die einzige Sprache, die da gesprochen wird. Also mit Englisch kommen wir da nicht wirklich weiter. Englisch können wir zwar alle, aber hat jetzt nicht viel gebracht. Und so haben wir dann die Grundlagen von Spanisch in diesem angesprochenen wöchentlichen Treffen haben wir versucht, uns anzueignen.
Wie habt ihr das gemacht? Hattet ihr einen spanischen Lehrer dabei? Oder?
Ja, ja, genau. Also die Dame, die den Kontakt, also Frau Smolatz, die den Kontakt von St. Peter nach Arica hält, die ist pensionierte Spanischlehrerin und die hat uns das dann in mühevoller Arbeit dann immer wieder beigebracht.
Das überprüfen wir jetzt mal. Sag doch mal was auf Spanisch.
Anton.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Anton, vivimos en Colonia. Ja.
Ich habe es sogar mehr oder weniger verstanden, weil ich auch mal Spanisch gelernt habe. Also für alle, die kein Spanisch können, was hast du jetzt hier gerade gesagt?
Hallo, wie geht's? Ich bin Anton und wohne in Köln. Also jetzt nichts sonderlich Ausgefallenes. Aber.
Und von den beiden Maxen irgendwas Ausgefalleneres? Irgendwas Schwieriges?
Ja, wir waren, sag ich mal, die Pflegefälle im Spanischen. Ja. So,
aha, da habe ich mal die Richtigen eingeladen.
Ja, genau. Es ging danach, also ich hatte das Glück, dass mein Gastbruder hat dann ziemlich gut Englisch gelernt. Der konnte dann nach einer Woche ungefähr super Englisch, dann konnte ich mich mit dem so verständigen. Und ansonsten haben wir das dann mit Google-Übersetzer am Essenstisch gelöst, wo wir uns dann die Texte eingetippt haben.
Man muss sich zu helfen wissen, darauf kommt es an. Ja. Keine weiteren Fragen. Außerdem habt ihr euch aber sicher auch gefragt, was ist das eigentlich für ein Land, in das wir da fahren? Wusstet ihr vorher irgendwas über Chile?
Also wir haben zwei Filme gesehen. Das waren, glaube ich, Mission und Missing, wo es so ein bisschen um die Geschichte von Südamerika ging, besonders auch um die Zeit der
Pinochet-Regierung. Also es gab eine Militärdiktatur eine Zeit lang, wo Leute unterdrückt waren und da ging es halt um den Film, dass da ganz viele Leute verschwunden sind und und dann hatten wir einmal ein Geoheft, das hatte die Frau Smolotz mitgebracht, wo es überhaupt um Südamerika ging und dann ging es einerseits so um die Entstehung aus diesen spanischen Kolonien, die dann zerfallen sind in verschiedene Länder und wie das dann auch mit den ganzen Guerilla-Bewegungen, aber auch mit diesen konservativen Militärdiktaturen war. Und das war so ein ganz guter Überblick eigentlich über das Land oder über den ganzen Kontinent. Da ging es jetzt nicht überall um Chile, sondern um den ganzen Kontinent, aber auch eben immer wieder um Chile und da hat man doch auch was gelernt bei.
Ist ja doch ganz gut, wenn man so ein bisschen weiß, was da eigentlich los war in diesem Land.
Ja, also wir haben uns sicherlich auch im Vorfeld darauf vorbereitet, wie jetzt so die geschichtliche Situation war, aber wenn man vor Ort ist, dann schnallt man das direkt wesentlich besser, also dann kann man sich's bildlich vorstellen und das ist jetzt in meinem Fall zumindest so gewesen, dass ich es mir jetzt also bildlich direkt vorstellen konnte, wie jetzt die geschichtliche Situation dann war.
Okay, also ihr habt euch wirklich intensiv vorbereitet. Finanziell habt ihr die Grundlagen geschafft. Ihr habt euch versucht, ein bisschen Spanisch drauf zu schaffen, damit ihr auch mit den Leuten reden könnt. Ihr habt euch mit der Geschichte und der Politik des Landes befasst und irgendwann war es dann soweit. Der Tag des Abflugs, der stand wirklich vor der Tür. Wie aufgeregt wart ihr da?
Bei mir bestand vor allem die Aufregung darin, dass ja der große Poststreik war, einen Monat glaube ich, und ich war mit meiner Familie noch an der Ostsee und ich brauchte diese, zum Ausreisen aus Chile braucht man so eine Genehmigung für Minderjährige und die muss man dann halt unterzeichnen lassen und als letztes dann in Frankfurt im Konsulat. Und dann kamen die halt nicht an, weil die Post gestreikt hat und dann wuchs natürlich die Aufregung, ich komme irgendwie nicht mehr aus Chile raus, aber es hat sich dann auch gelegt und die Aufregung auf die Reihe selber, also ich war morgens noch vor dem Flug beim Friseur und also es hielt sich alles.
Nur frisch frisiert Grenzen. Nach Chile.
Ja, genau, ja.
Wie war es bei euch?
Also ich hatte in der Woche noch zwei Klausuren geschrieben. Deshalb hatte ich in der Woche nicht so besonders den Kopf, mich auf das alles vorzubereiten. Und als dann zwei Tage vorher die Klausuren vorbei waren, dann war für mich auch so, jetzt geht's los. Und da war erstmal wirklich so, ich wusste überhaupt nicht, was ich jetzt wirklich denken soll. Also es war ja etwas ganz anderes, was kommen wird. Und ich habe mich aber auch wirklich sehr gefreut auf diese lange Reise.
Auf ins Unbekannte.
Ja, bei mir war es so ähnlich wie bei Maximilian. Ich war auch die erste Ferienwoche unterwegs und habe auch gewartet, dass diese Beglaubigung endlich nach Hause kommt. Und sie kam nicht und kam nicht und kam nicht. Und dann bin ich noch mit meinen Eltern 2 Tage vor der Abreise noch nach Frankfurt ins Konsulat gegangen und habe da quasi eine neue Reisegenehmigung erstellt bekommen. Und als ich dann nach der Reise wiederkam, lag dann auch die ursprüngliche Beglaubigung zu Hause, die war 5 Tage nach der Abreise angekommen. Und das war schon dann aufregend, weil man einfach nicht wusste, sollen wir da jetzt hinfahren oder bleiben wir hier in Köln und warten noch darauf. Und ich war auch selber total aufgeregt, habe eigentlich die ganze Woche nur noch darüber reden können, dass ich jetzt in einer Woche nach Chile fliege. So war schon ziemlich aufgeregt.
Ja, kein Wunder. Wie der Flug dann war und wie die Ankunft in Chile, das sagen wir gleich. Weiter mit mir am Mikrofon Hilde Regniter und weiter mit 4 Jungs von der Camino-Jugend Köln, die erzählen von ihrer Reise nach Chile und Peru. Gleich weiter. Domradio Sternzeit. Eine Reise von 25 Stunden, das ist wirklich kein Pappenstiel, aber so lange waren die Jungs und Mädels von der Kölner Camino-Jugend unterwegs, als sie nämlich im Juli nach Chile geflogen sind. Wie genau seid ihr geflogen?
Also wir sind zuerst von hier nach Düsseldorf gefahren. Und
ausgerechnet Düsseldorf.
Ja, ging leider nicht anders oder war, glaube ich, immer
preiswerter.
Genau, war preiswerter. Und dann sind wir von da aus nach Paris geflogen und hatten dort dann 6 Stunden Aufenthalt am Flughafen. Also war schon recht ermüdend, dann da einfach da zu sitzen und man hatte nicht so viele Möglichkeiten. Und dann sind wir gegen Mitternacht noch mit Verspätung auch noch losgeflogen und das war dann ein direkter Flug von Paris nach Santiago de Chile und das war total schön, als wir dann gestartet sind und dann einen Blick von unten vom Flieger auf das nächtliche Paris hatten, das sah wirklich ganz toll aus und dann sind wir halt die ganze Nacht über geflogen, da hat man dann eben geschlafen, Filme geschaut.
Das ist ein irre langer Flug,
ja,
ne?
15 Stunden nonstop.
Ich glaube, das ist wirklich der längste Fernflug von Deutschland aus, der möglich ist. Dann muss eine Maschine tanken. Länger geht's nicht. 15 ja, Stunden.
Genau.
Wie habt ihr die rumgekriegt?
Naja, wie Anton schon gesagt hatte, einerseits durchs Schlafen, Filme gucken. Jeder hat vorne an seinem Sitz einen kleinen Fernseher, Musik hören, sich unterhalten. Also es war nicht einfach, aber irgendwie hat man dann die Zeit auch rumgekriegt.
Also ich kann in allem, was ich bewege, nicht besonders gut schlafen. Deshalb habe ich dann, es gab so einen Bordcomputer, oder wie man das immer nennt, und da habe ich dann Schach gespielt. Es gab so eine Wer wird Millionär auf Englisch und Filme geschaut und am Ende ging es dann doch schnell vorbei. Es gab auch 3-mal Essen. Also man hatte immer was zu tun,
okay,
wenn man will.
Aber dann ist was passiert, ihr seid nämlich ein bisschen zu spät in Santiago angekommen, ne?
Ja, also wir sind ungefähr eine halbe Stunde zu spät angekommen. Wir hatten recht knappe Umstiegszeit und leider oder zum Glück hat Air France während des Fluges nicht an die weiterfliegende Fluggesellschaft diese Mitteilung gemacht, dass wir zu spät kommen, sonst hätten die auch gewartet. Und so sind wir erstmal in Santiago gestrandet. Was nach so einem langen Flug nicht gerade das Motivierendste ist, da sich erstmal eine Herberge zu suchen und zu schauen, wie es überhaupt weitergeht. Aber wir haben das dann doch nach einer Stunde ungefähr geschafft, dass wir dort ein Hotel bekommen haben, dass wir einen Transport bekommen haben und dann einen Weiterflug am nächsten Tag Richtung Arica.
Und ihr habt eben schon gesagt, ehrlich gesagt, es war eigentlich das Beste, was uns passieren konnte. Warum?
Ja, Santiago, tolle Stadt. Wenn man schon mal in Südamerika ist oder da in der Ecke, dass man das besichtigen kann, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wir haben halt mehr als nur Arica dann von Chile gesehen, weil eigentlich war ja nur dann Arica geplant. Und ja.
Ja, also ohne diesen kleinen Zwischenfall hättet ihr Santiago wahrscheinlich erstmal nicht gesehen. Dann seid ihr aber irgendwann doch weitergeflogen nach Arica. Chile ist ja ein wahnsinnig langes Land, ich glaube fast 5000 Kilometer Küstenlinie. Arica ganz im Norden, fast an der Grenze zu Peru. Wie war das? Haben eure Gastfamilien da in Arica dann am Flughafen schon gestanden und euch abgeholt?
Nein, also wir sind da angekommen und ja, haben dann erstmal gewartet und haben gedacht, wo sind sie denn? Aber dann sind sie, glaube ich, auch nach so 10 Minuten, sind sie dann eingetrudelt, haben uns dann erstmal alle mit dem Auto zum Treffpunkt der Kirche, der Parroquia, genau, gebracht. Und ja, dann wurden wir dann quasi aufgeteilt in die Familien und sind dann jeweils nach Hause gegangen und waren dann auch recht froh, dass wir dann schnell, also haben wir noch kurz mit den Familien gequatscht und sind dann aber auch schnell schlafen gegangen.
Wie war der erste Eindruck? Wie seid ihr da aufgenommen worden?
Also wir sind ja nachts angekommen und ich fand, das war erstmal so merkwürdig, weil wir hatten vorher immer nur Deutsch gesprochen und waren so noch gar nicht im Spanischen drin. Dann war erstmal so ein bisschen merkwürdig. Es war halt so nachts und war einfach dunkel, alle waren erschöpft, müde, man hat nichts von der Umgebung gesehen. Also man wusste jetzt nicht, wie sieht das überhaupt aus, wo ich jetzt angekommen bin. Dann hat man mit den Leuten fast nicht sprechen können, weil man einfach wirklich überhaupt nicht im Spanischen drin war. Dann, aber als es dann am nächsten Tag, wo man sich dann ein bisschen dran gewöhnt hatte, dass das Ganze auch bei Licht gesehen hatte, war es dann doch irgendwie interessant, das Ganze zu sehen. Und man merkte auch, wie herzlich die Familien sind. Auch sobald man da war, die haben versucht, so gut es geht, mit einem zu sprechen, haben einem angeboten, willst du was essen, willst du was trinken. Und einfach, sehr offen. Und die Familien sind sehr auf uns zugegangen und haben versucht, es uns so gut wie möglich zu machen.
Mhm. Ja, und wie der Maximilian eben schon gesagt hat, wir zwei konnten nicht besonders gut Spanisch. Und ich hatte eigentlich wirklich gehofft, dass die Englisch sprechen, also wenigstens ein bisschen. Das hat aber auch nicht geklappt. Das war aber kein großes Problem, weil wir dann eben mit unseren Smartphones da saßen, die eben auch hatten, und dann eben in den Google Translator unsere Texte eingegeben haben und dann das dann vorgelesen haben. Da haben wir dann auch gelernt, wie man das alles richtig ausspricht.
Wie haben die Leute früher das bloß hingekriegt?
Das weiß ich auch nicht. Hände und Füße.
Wie anders war das in den Gastfamilien im Gegensatz zu Hause?
Es fängt eigentlich schon mal an mit, oder gerade die Familie, wo ich war, war ein bisschen oder war noch ärmer im Verhältnis zu den anderen Familien. Das war dann wirklich so, das Viertel, wo ich da war, waren Häuser, die so halb selber zusammengebaut waren. Es gab, da das in der Wüste war, gab es keinen Keller oder so. Das war meistens nur Erdgeschosswohnungen. Und dann gab es ein großes Esszimmer, eine kleine Küche. Und vier Schlafzimmer ohne Fenster, ohne nichts. Also es war schon anders, so da zu wohnen und das Ganze. Und jetzt die Schüler hatten, weil es Streik gab, hatten die keine Schule und dann hatten die viel Zeit für uns. Das war eigentlich, haben wir eigentlich profitiert, weil wir dann viel auch mit unseren Gastfamilien machen konnten und dann nicht nur so halbtags was mit denen gemacht haben und so, also.
Und die waren dann halt wirklich so ausgesucht, dass es auch Kinder, Jugendliche in eurem Alter gab, also dass ihr richtig Gastgeschwister hattet?
Ja.
Ja, normalerweise schon. Ich glaube, es gab ein paar, Aina und Luise, genau, die hatten keine Gastgeschwister, sage ich mal. Ja, die mussten dann halt immer abgeholt werden, aber das hat auch alles gut geklappt. Die hatten auch Spaß.
Gab es irgendwas, was euch sofort aufgefallen ist, was ihr total komisch gefunden habt?
Der Vergleich mit dem großen Fernseher und der Wohnung, also da, ich glaube, das ist ziemlich wichtig dort, dass sie einen dicken Fernseher haben, der dann auch Tag und Nacht läuft, ja, das ist mir aufgefallen.
Ja. Aha. Und andersrum, gab es auch irgendwas, wo ihr sofort gedacht habt, Mensch, das ist aber toll hier?
Also ich bin dann, glaube ich, am zweiten Tag mit meinem Gastbruder durch Arica gefahren und dann sind wir an jedem Haus stehen geblieben und haben dann seine Verwandten begrüßt. Also das ist nicht hier, man ruft an, ja, ich komme heute dann vorbei, sondern man fährt einfach vorbei, klopft und wird da herzlich aufgenommen, wird direkt was zu essen angeboten, was zu trinken. Also das fand ich schön, dass die da, oder auch unter Freunden, dass man einfach vorbeikommt und so super herzlich aufgenommen wird.
Also die Herzlichkeit, ne? Das ist was, was euch aufgefallen ist, scheint mir. Danke bis hierher an Max und Maximilian, an Anton und Gero. Sie sind zu Gast in der Sternzeit, um von ihrer Chile-Reise zu erzählen. Einer Reise, die wirklich nicht einfach nur eine touristische Reise war. Ganz im Gegenteil, es war ein Austausch von Menschen einer Kölner Gemeinde mit Menschen einer Gemeinde in der Stadt Arica in Nordchile. Und über diesen Austausch hören wir gleich natürlich noch ein bisschen mehr, gleich im nächsten Teil unserer Sternzeit. Sie hören Domradio, die Sendung Sternzeit. Zusammen essen verbindet, zusammen singen verbindet und zusammen arbeiten verbindet natürlich auch. Und ich glaube, ihr habt all das gemacht, als ihr da mit der Camino-Jugend zu Gast in einer Partnergemeinde in Arica im Norden Chiles wart. Wie war das mit dem Arbeiten? Ihr habt ja selbst so richtig Hand angelegt, ne?
Ja, genau. Also wir haben einerseits natürlich die Kapelle der Gemeinde geschliffen, gestrichen, poliert, auf Vordermann gebracht. Das war so eine Holzwand, Holzdecke, haben wir alles gestrichen und die den Kommodore, die Suppenküche, haben wir auch ausgeräumt, geputzt und gestrichen und es an dem allen wieder einen neuen Glanz verschafft.
War das schwierig? Haben die euch gesagt, das und das müsst ihr machen oder haben die euch einfach mal so die Sachen in die Hand gedrückt und legt mal los?
Ja, also es gab schon einen Plan irgendwie. Jetzt wird zuerst, müssen natürlich alle Wände zum neuen Streichen müssen geschliffen werden. Da habt ihr jetzt die und die Materialien. Aber das wurde dann nicht nochmal groß erklärt. Ich glaube, es wissen auch alle, wie man jetzt eine Wand schleift. Einfach mit Schleifpapier rübergehen und dann streichen. Das waren jetzt nicht so die großen Schwierigkeiten, das nochmal genau zu erklären, wie das im Einzelnen funktioniert. Aber die haben natürlich schon gesagt, heute wird das gemacht. Und dann aber jetzt nichts großartig Schwieriges. Und das war dann so, vormittags haben wir eben da handwerklich gearbeitet, da in der Kapelle oder eben in dieser Suppenküche, und dann nachmittags haben wir in anderen Suppenküchen geholfen, da also Tisch gedeckt, die Leute bedient und so, und sind da auch ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch gekommen.
Was sind das für Suppenküchen? Also wozu sind die da?
Also diese Suppenküchen sind für Leute, die auf der Straße leben, die kein Geld haben, eigene Sachen zu kochen oder einzukaufen, und die können dann für einen ganz kleinen Betrag, das waren so 20 Cent, mehr oder weniger, vielleicht sogar noch weniger.
Euro. Und
wir haben das dann ausgetragen und haben uns zu denen an den Tisch gesetzt und mit dem bisschen Spanisch, was wir hatten, dann mit denen geredet oder auch einfach nur zugehört. Also dass wir da saßen und die hatten jemanden, dem sie etwas erzählen konnten. Und das waren dann auch ehemalige drogenabhängige Leute oder einfach Leute, die auf der Straße leben und dann dahin kommen können.
Wie hat das geklappt mit dem Unterhalten? Habt ihr die verstehen können? Haben die euch verstanden?
Also es hat nicht immer gut geklappt. Also teilweise waren sie wirklich alkoholisiert oder hatten eine so undeutliche Aussprache, dass man beim besten Willen da nichts verstehen konnte. Aber es waren auch ganz verschiedene Klientel da. Also es waren einmal sozusagen die Leute, die jetzt Drogen konsumiert haben. Es waren Wanderarbeiter aus Peru, Bolivien oder auch aus ferneren Ländern, die dort für kleines Geld ein Essen bekommen können und den Rest ihres Verdienstes eben an ihre Familien in der Heimat schicken können. Es waren alleinstehende Frauen, die dort eine Speise bekommen haben. Also es waren ganz unterschiedliche Klientel, und manchmal waren auch einfach nur so die Blicke, die Gesten schon so ausschlaggebend, dass man sich da mit verständigen konnte. Oder dass man auf dem, ja, jetzt sind wir wieder in der Moderne, dass wir uns auf dem Handy irgendwie was gezeigt haben, irgendwie ein Foto oder ähnliches. Und ja, also es waren einfach ganz schöne Sachen. Also mir ist zum Beispiel passiert, dass ich vor einem saß und mir wurde ein Foto gezeigt von Seelöwen. Und da habe ich gefragt, ist das hier in Arica? Meinte er, ja, ja, ist hier in Arica. Und dann hat er uns dann erzählt, wo das ist. Und am nächsten Tag sind wir erstmal dahin gefahren, weil es war ja schon ein Highlight für uns, zumindest mal Seelöwen in Natur und auch an natürlicher Stelle zu sehen.
Ja, klar. Aber das heißt, in diesen Suppenküchen, da habt ihr ganz real was mitbekommen von der Armut, die es in Chile auch gibt. Was war das denn für ein Gefühl, das zu sehen?
Ja, also es war also wenn man das jetzt sagt, wir haben diese Armut wirklich miterlebt, man hat schon, also man merkte auch den Leuten an, dass die wenig haben, aber es war jetzt nicht so, dass sie da jetzt total unglücklich waren oder so. Die meinten, also wir hatten einmal ein Gespräch mit peruanischen Wanderarbeitern, die meinten, es ist auf jeden Fall gut, dass es die Jesuiten gibt mit ihren Comedores, weil die uns dadurch wirklich sehr, sehr helfen. Aber die wirken jetzt nicht total gebrochen oder so. Oder es war jetzt nicht so, wir haben wenig Geld, wir sind unglücklich, sondern es war eine totale Lebensfreude auch bei den, eigentlich bei allen Leuten, die wir getroffen haben. Und nicht so eine Bekümmertheit irgendwie, ja, mir geht's nicht so gut, sondern einfach, man lebt in den Tag da so ein bisschen rein und dann irgendwie funktioniert es dann immer. Und das war auch schön, diese Lebensfreude zu sehen.
Mhm. Also eine Geschichte fand ich richtig schön. Ich war in dieser Commodores und eine Frau, die da saß und gegessen hat, die hat 20 Jahre lang in Italien gelebt und 2 Jahre in Köln. Und das war völlig unglaublich eigentlich, dass die 2 Jahre lang in der Nähe des Neumarkts gelebt hat.
Das ist wirklich unglaublich.
Das war in Köln? Ja, ja, in Köln. Und die sagt dann, ja, sie hatte auch nette Freunde gehabt hier und würde wirklich gerne nochmal nach hier kommen. Aber das war nicht dieses, sie ist dann zurück nach Chile und ist völlig gestrandet und lebt jetzt auf der Straße, sondern die war so unglaublich lustig und hat dann auch mit den anderen Chilenen, die am Tisch saßen, auch so erzählt, wie das hier war. Und das war echt schön, dann musst du sehen, dass Köln doch gar nicht so weit weg ist und der ganzen Welt sozusagen auch Köln
die
sein
Welt
können.
Ist klein, da sieht man es wieder. Wie war denn das, diese Arbeit, die ihr gemacht habt in den Comedores, aber auch beim Renovieren, habt ihr die zusammen mit euren chilenischen Gastgeschwistern gemacht?
Ja, also die waren die meiste Zeit mit uns unterwegs. Dann haben sich die Gruppen manchmal ein bisschen gemischt, also dann sind die einen dahin gegangen, aber eigentlich haben wir die meisten oder alle Aktionen mit unseren Gastgeschwistern gemacht. Es war auch einfach schön, was mit denen zu machen, weil man dadurch auch gut zusammengewachsen ist. Und ja, war schön, so alles zusammen zu machen und so eine große Gruppe zu werden. Vorher waren wir diese 8 Jugendlichen von der Camino-Jugend und dann waren wir eine ganz große Gruppe von 30 Leuten oder noch mehr.
Du wolltest auch noch was sagen, ne?
Ja, ich wollte mich da eigentlich dem Anton anschließen, dass wir eigentlich alles zusammen gemacht haben. Also mein Gastbruder musste dann zwischendurch immer arbeiten, er war nicht immer dabei, aber die Gruppe hat sich dadurch schon ziemlich gut gefestigt. Und die haben dann natürlich auch uns versucht, das zu übersetzen, weil wir ja mit unseren Gastgeschwistern quasi perfekt abgestimmt waren und die uns das dann irgendwie mit Händen und Füßen erklären konnten, wenn wir die Leute dort nicht verstanden haben.
Mhm. Und ihr habt euch dann im Laufe dieser Zeit, die ihr zusammen verbracht habt, auch so ein bisschen eingegroovt. Dann hat das irgendwie geklappt mit der Verständigung.
Genau.
Ja. Mhm. Also ihr habt euch richtig gut kennengelernt. Arbeiten verbindet eben auch ein bisschen, ne?
Ja.
Danke bis hierher an die 4 Jungs von der Camino-Jugend. Sie sind heute meine Gäste in der Sternzeit, denn sie waren in den Sommerferien in Chile und Peru. Und was sie da so erlebt haben und was sie für Leute getroffen haben, davon erzählen sie uns gleich noch mehr. Gleich als nächstes zur vollen Stunde, da kommt hier aber erstmal das Wort, das sie uns mitgebracht haben. Bis gleich.
Domradio. Das Wort um eins.
Wanderer, deine Spuren sind der Weg und sonst nichts. Wanderer, es gibt keinen Weg, der Weg entsteht im Gehen. Im Gehen entsteht der Weg. Und wenn man den Blick zurückwirft, sieht man den Pfad, den man nie wieder betreten wird. Wanderer, es gibt keinen Weg, nur Kielwasser im Meer.
Sternzeit.
Genau, die Sternzeit und zwar weiter mit
Max,
Anton,
Gero,
Maximilian
und mit mir, Mathilde Reginita. Und den Text, den wir gerade gehört haben, den haben meine Gäste von der Camino-Jugend Köln mitgebracht. Was war das für ein Text?
Das war ein Text von Antonio Machado.
Und ich finde, der passt ganz gut zu uns, zur Camino-Jugend, da ja der Weg auf Spanisch Camino heißt. Und wir ja relativ viel unterwegs sind und nicht nur durch die ganze Welt, sondern eben auch im Glauben, im Leben und auch persönlich, also entwickelt sich ja auch persönlich, wenn man das mal als Weg sieht. Und deshalb finde ich den Text sehr schön.
Und heute hat euch euer Weg hier ins Domradio geführt, aber ich glaube, Anton möchte auch noch was sagen, ne? Nee? Okay, heute hat euch euer Weg hier zu uns geführt, das ist sehr schön, denn in der Sternzeit mit dem Titel Am anderen Ende der Welt, Kölner Camino-Jugend in Chile und Peru, da erzählt ihr uns von einer ganz besonderen Reise und gleich als nächstes geht es noch einmal um die Zeit in Chile. Ungefähr 2 Wochen lang haben 8 junge Leute von der Kölner Camino-Jugend in Arica im Norden Chiles verbracht. Sie haben da in Gastfamilien gelebt und sind ein bisschen eingetaucht in den Alltag der Menschen dort. Max, Anton und Maximilian, die sind jetzt zu mir ins Studio gekommen, um von ihren Eindrücken zu erzählen. Sie haben auch ihren Begleiter und Leiter Gero mitgebracht. Und die Frage jetzt erstmal in die Runde. Ihr habt da in Chile erlebt, wie die Menschen dort leben. Ne? Ihr wart richtig in den Familien embedded sozusagen, wart die ganze Zeit mit dabei. Und ihr habt gesehen, was ist anders, was ist ähnlich. Was sind jetzt in euren Augen die größten Unterschiede?
Also in meiner Familie hat wirklich die ganze Familie gelebt. Es war dann vom Jüngsten, der 3 Monate alt war, bis zur Urgroßmutter, die jetzt schon an die 90 ging. Und es war so unglaublich schön, dass wirklich beim Essen alle dabei waren. Und es ganz anders ist als hier, sagen wir mal in Deutschland, wo man mit 20 auszieht und die Urgroßmutter vielleicht gar nicht mehr da ist oder... Die ganze Familie war wirklich, war eine schöne Sache, dass alle dabei waren.
Wie war es bei dir, Anton?
Also bei mir war quasi eine Familie, wie wir sie hier aus Deutschland kennen, halt die Eltern und dann die Kinder. Allerdings lebte die Großmutter im Haus nebenan und irgendwann kamen auch dann meine Gastonkel, mein Gastonkel und meine Gasttante zu Besuch und wir haben auch die einmal besucht, also es gab, war durchaus auch so, dass man sich in den Familien viel besucht hat und nah aneinander lebt und nicht so wie hier in Deutschland oder Europa, wo die dann teilweise in einem anderen Land leben oder anderen, wo man wirklich dann 2 Stunden unterwegs ist zu den Großeltern, sondern war wirklich sehr konzentriert und alle zusammen.
Mehr Zusammenhalt.
Ja.
Mhm. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass es alles viel entspannter, viel relaxter. Also mein Gastbruder hat mir erzählt, dass er und sein Vater dann einfach eine 2. Etage aufs Haus drauf gebaut haben und sowas, was hier völlig undenkbar wäre. Oder einfach auch, was auch typisch war jetzt vor allem bei mir in der Familie oder beim Max auch, dass das zu spät kommt. Also es ist immer ganz locker so, wir hetzen uns ab und die gehen dann, wenn man sich um 8 Uhr trifft, noch um 10 nach 8 gehen die noch duschen und müssen noch frühstücken. Und das ist super locker da.
Also mit der deutschen Pünktlichkeit hatten die es nicht so.
Nee. Das will man nicht sagen.
Gero, wie war es bei dir?
Ja, bei mir war es ähnlich, also Pünktlichkeit, naja. Aber was auch sehr schön war, es gab auch Geburtstagsfeiern und ähnliches und da kam auch die Familie zusammen und dann haben wir am Essenstisch zusammengesessen und es kam immer die Frage, ja, wie ist das denn bei euch? Wie sieht es da aus? Was machst du? Also es war ein gewisses Interesse, ein großes Interesse dran, wie wir in Deutschland leben. Wie unsere Ansichten sind, wie uns das Land, also Chile, gefällt. Und so fand ich das ein richtiges Willkommensein und auch ja eine schöne Sache von denen aus.
Du hast eine Frage von mir vorweggenommen. Ich wollte nämlich tatsächlich wissen, wie neugierig eure Gasteltern und Gastgeschwister waren. Was waren so die Sachen, die die wissen wollten? Wie war das bei euch?
Naja, also auf der einen Seite konnten die sich überhaupt nicht vorstellen, wie wir wohnen, weil die hatten halt alle ein eigenes Haus. Also so wie bei uns gibt es das gar nicht. Da musste man die dann irgendwie erstmal auch mit recht schlechten Spanischkenntnissen erklären, dass man halt nur eine Etage von einem Haus hat und kein ganzes Haus, dass nicht jeder hier in Köln ein ganzes Haus hat. Das haben die irgendwie nicht ganz verstanden. Also das war ein bisschen schwierig und das habe ich dann irgendwie mit Colaflaschen zusammengebaut und denen versucht, das zu erklären, wie das dann bei uns aussieht.
Man muss kreativ werden.
Ja.
Ich habe als Gastgeschenk ein Buch über Köln in 4 Sprachen mitgebracht, sodass wir dann so einen kleinen virtuellen Stadtdurchlauf gemacht haben und gezeigt haben, das ist der Dom und die waren einfach überwältigt von der Größe und auch von den Brücken, vom Rhein und auch von dem ganz einfachen Fakt, dass es hier manchmal auch schneit oder dass es hier auch regnet. Das kannten die überhaupt nicht.
Das ist eine wüstenartige Gegend da im Norden Chiles, ne? Mhm. Anton?
Also ich habe auch eben auch viel über Köln erzählt, war auch viel die Frage, wie ist das denn so? Und dann, weil ich jetzt kein Buch über Köln mit hatte, habe ich dann mit Google Street View habe ich den der Familie an einem Abend mal so ein bisschen Köln gezeigt. Und die Parroquia, wo wir waren, also die Kirche, das war eigentlich 4 Wände mit einem Dach drüber und die waren dann auch sehr beeindruckt von der Größe vom Dom, aber auch wie groß jetzt St. Peter im Verhältnis zu deren Kirche ist, war für die sehr beeindruckend. Eben die Parks und das ganze Grün können sich die Leute da gar nicht vorstellen. Und was ich dann auch sehr interessant fand, ja, wir wurden immer gefragt, ja, findet ihr das denn nicht hässlich hier mit der ganzen Wüste und dem ganzen Staub, wo das so anders ist? Aber für mich war das jetzt nicht zwangsläufig hässlich. Es war einfach anders, war sehr interessant, das zu sehen. Aber es war dadurch nicht irgendwie hässlich. Es hatte irgendwie so seinen eigenen Flair. Und war, also kann man nicht so ganz, ja, war einfach so eine Wüstenstadt irgendwo, aber man merkt wirklich auch, wieso die Leute sich das nicht vorstellen können, wie es hier ist. Wie, also vorher hätte ich mir nie im Leben vorstellen können, wie es da ist in dieser Stadt.
Eigentlich muss man es wirklich selber sehen, ne? Sogar Google Street View nützt da gar nicht so viel, das ist nur so eine kleine Hilfe.
Nee.
Ja, also die Bebauung in Arica ist völlig anders wie jetzt hier in Köln. Also wir haben ja hier Gebäude, die sind locker 4-5 Etagen hoch. Und in Arica ist es dann üblich, eine Etage, also Parterre, vielleicht noch eine erste Etage oben drauf zu haben. Die Gotteshäuser sind ganz anders, also eher ja so einfache Zweckbauten. Und hier haben wir ja dann schon die sehr historischen und mächtigen Gotteshäuser. Und das war für die dann auch, neben der Tatsache, dass es hier sehr grün ist, völlig unbekannt und faszinierend.
Ich würde gerne noch ein wichtiges Thema ansprechen. Ihr habt gesagt, in den Suppenküchen, da kamen Wanderarbeiter aus Peru. Arica liegt ganz nah an der Grenze zu Peru. Also Migration, Menschen, die zum Arbeiten in ein anderes Land kommen, das ist da auch ein Thema. Wir kennen das jetzt im Moment. Wir haben ganz viele Fragen, die sich rund um Flüchtlinge, um Migration drehen. Wie habt ihr das in Chile erlebt? Wie gehen die da mit den Leuten aus Peru, aus Bolivien, aus anderen lateinamerikanischen Ländern um?
Also in den Suppenküchen war ja ganz klar das Angebot erstmal, ihr gebt was zu essen und wir wollen euch helfen. Das war viel mehr als jetzt hier in Deutschland, wo das auch langsam anfängt alles, der Wille zu helfen. Und auf der anderen Seite haben wir auch mit den Jugendlichen gesprochen und die sagten, ja, die Peruaner sind bei uns so wie die Polen in Deutschland, dass man immer jemanden hat, auf den man das Schlechte schieben kann. Aber das war eher nur lustig gemeint. Und wenn wirklich jemand da war, dem geholfen werden sollte, dann hat man das auch gemacht. Mhm. Also es war sehr, die wollten sehr gerne helfen.
Mhm. Habt ihr auch mit Peruanern selbst gesprochen, die in Chile gelandet waren, die da zum Arbeiten hingekommen waren?
Ja, also es gab in einer Suppenküche, wo dann eben Wanderarbeiter waren, sind wir auch wirklich zu einem Gespräch gekommen mit dem. Und wo die dann erzählt haben, dass die halt da jede Woche nach Chile fahren und dann jede Arbeit machen, die sie irgendwie nur finden können. Und dann halt das Geld wieder zurück nach Hause schicken. Und das war sehr interessant zu sehen, dass es einfach noch so ein Prinzip gibt, dass man wirklich am Morgen nicht weiß, was man arbeiten wird. Und die haben uns auch erzählt, dass sie total dankbar sind für das Angebot, das sie da haben können, da sehr billig was zu essen zu bekommen, weil sie dann einfach mehr für ihre Familie haben und dadurch, also dass es denen wirklich sehr hilft und diese Offenheit und diese Bereitschaft, wir nehmen euch auf und helfen euch, habe ich überall die ganze Zeit so erlebt. Und das war auch schön, diese Offenheit gegenüber anderen Leuten zu sehen und diese Hilfsbereitschaft.
Und da kommen wir jetzt zu eurem ersten Musikwunsch. Ein durch und durch kölsches Stück, das aber mit Menschen ganz unterschiedlicher Kulturen zu tun habe, die aber alle friedlich und gut zusammenleben. Na, was meine ich wohl?
Das wird ein Lied von den Föß sein.
Richtig. Und ich glaube, das habt ihr mir erzählt, Gero, ihr habt dieses Lied auch euren chilenischen Freunden vorgespielt, ne?
Genau, also wir hatten jeden Morgen, wo wir uns getroffen haben zum Arbeiten, einen Morgenimpuls. Den haben wir dann auch einmal gestaltet. Und als Lied haben wir dann von den Blackfoes unsere Stammbaum genommen, weil der die Sache mit verschiedenen Nationen, die sich an einem Ort zusammentreffen, viele gute Dinge aus ihrer Heimat dann mitbringen und da ein neues Fundament bilden, wunderbar widerspiegelt.
Und wie kam der so an bei den Chilenen?
Ja, die haben ja nichts verstanden, aber was jetzt so sinngemäß dann in dem Lied thematisiert wird, das haben wir dann übersetzen lassen.
Und das hören wir jetzt hier, die Föß und unsere Stammbaum.
Ich war ne stolze Römer, komm mit Cäsars Legion. Und ich bin ne Franzus, komm mit Napoleon. Ich bin Bursch, Reiner Fischer,
Am anderen Ende der Welt waren unsere Sternzeitgäste heute zu Gast. Drei Jungs von der Camino-Jugend und einer ihrer Begleiter, die sind heute bei mir im Sternzeitstudio und sie erzählen von einer wirklich außergewöhnlichen Reise nach Chile und nach Peru. Ihr wart ja zu Gast in Gemeinden, in einer Gemeinde, der Partnergemeinde von St. Peter. Habt ihr da auch an Gottesdiensten teilgenommen?
Nicht nur an einem, also an einem Wochenende hatten wir drei Stück, also Freitag, Samstag, Sonntag. Es waren auch noch Festgottesdienste, also sie hatten ein marianisches Fest und das war ziemlich, also befremdlich für uns.
Warum war das befremdlich?
Also es erinnerte teilweise an Karneval, was da aufgeführt wurde.
Das kennen wir ja auch.
Das kennen wir auch, ja. Also es war mit in Kostümen, es wurden Figuren von der Mutter Gottes, es wurden Figuren von Christus auf den Schultern getragen. Es waren wirklich sehr befremdliche Dinge, die wir da mitgekriegt haben, aber die waren total begeistert vor Ort, ne? Und das hat sich auch ein bisschen abgefärbt.
Also hier in der Kirche ist das ja so, dass man nicht mal klatschen darf oder laut mitsingt. Auch das Vaterunser wird so ein bisschen in sich hineingemurmelt. Und da war das eben ganz anders. Also da hat man wirklich mitgeklatscht, hat mitgesungen laut, jeder wusste, was gesungen wird und es war viel mehr Party oder es war viel mehr Feiern, als das jetzt hier ist.
Wir sagen ja eigentlich immer, wir feiern einen Gottesdienst, also da war das eher so wie ein richtiges Feiern.
Genau, da hat man, wir haben uns auch gefreut sozusagen auf die Messen. Hier ist es eher so, ja, ist schön, geh mal hin, aber da war das wirklich so, wann ist die nächste Messe? Aha. Das war echt sehr schön, fand ich.
Was habt ihr sonst noch vom Gemeindeleben? La Parroquia, habt ihr ja gesagt, so nennen die Chilenen die Gemeinde. Was habt ihr von der Parroquia noch mitbekommen, außer Gottesdienste?
Also es war interessant zu sehen. Es gab so die große Parroquia halt mit der großen quasi Pfarrkirche und dann gab es noch kleinere Kapellen, von denen wir auch eine renoviert haben. Und es gehörte eigentlich zu jedem Gotteshaus, gehörte noch so ein Gemeindehaus dazu, sei es diese kleine Kapelle oder eben an der großen Parroquia gab es wirklich einen großen Innenhof, der auch so einen Sonnenschutz drüber hatte, damit es da nicht zu warm wird im Hof. Und ringsherum waren Räumlichkeiten, die offen für die ganze Gemeinde waren. Also da gab es dann Räume, wo man sich einfach so treffen konnte, auch ohne Pfarrer, wo es dann wo man über alles Mögliche sprechen konnte, also so eine, ich glaube Basisgemeinden heißt das, wo man einfach so zusammensitzt und sich wirklich über seine eigenen Probleme unterhält und da so eine Mischung aus Liturgie und Selbsthilfegruppe irgendwie, glaube ich.
Das hast du schön gesagt.
Und ja, und das war sehr interessant, dass das so auch ein sehr wichtiger Punkt im Leben der Chilenen ist oder der Leute, die da teilhaben. Allerdings haben wir auch mitbekommen, dass die sehr starke Konkurrenz durch so evangelikale Gruppen haben, die da ganz stark missionieren. Und für uns war das dann so, wir als Europäer oder Weiße wurden erstmal gefragt, seid ihr Amerikaner und seid ihr Mormonen? Weil alle Amerikaner, die da hinkommen, sind Mormonen, die da versuchen zu missionieren oder zumindest in deren Wahrnehmung. Das war auch interessant zu sehen, wie man da wahrgenommen wurde, weil man in dieser Hinsicht irgendwie auch auf sein Äußerliches reduziert wurde.
Die hatten anscheinend einschlägige Erfahrungen mit Mormonen gemacht, ne? Ihr habt ja da Jesuitenpatres kennengelernt. Wie waren die?
Also die waren schon mal nicht so uralt, wie man sie jetzt vielleicht von hier kennt.
Hier gibt's also ja auch nicht überall.
Aber nicht überaltert. Also es waren Jüngere dabei, es waren auch Ältere dabei, es waren insgesamt vier. Die waren uns gegenüber total aufgeschlossen. Es war fast schon teilweise so was Kumpelhaftes. Jeder hatte eine eigene Kirche, die er betreut hat. Und jeder hat auch so sein eigenes Aufgabenfeld. Und was es dann eben auch in Arica gab oder gibt, ist der Jesuitenflüchtlingsdienst, der sich dort um die Belange der Flüchtlinge kümmert. Und die haben auch Mitarbeiter, die jetzt zum Beispiel eine juristische Ausbildung haben, die dann helfen, Anträge zu formulieren und auch durchzubekommen oder auch so ganz einfache Sachen mal bei der Polizei anzurufen und dann auf einem kurzen Dienstweg Sachen zu klären. Also es ist ein sehr vielfältiges Aufgabengebiet und die Patres sind sehr nahbar und es war ein tolles Verhältnis, mit denen die Zeit zu verbringen.
Jetzt wart ihr ja gar nicht alleine unterwegs, also du warst ja auch schon als Begleitung mit, aber es war auch noch ein Jesuitenpater mit, Pater Holter, der Pfarrer der Gemeinde St. Peter. Wie war denn das mit dem unterwegs zu sein, Max?
Also es war halt spannend, es war super, wir haben uns gut verstanden.
Habt ihr den vielleicht nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt? Wenn man da so lange intensiv unterwegs ist, lernt man ja nochmal andere Seiten kennen manchmal.
Also wir waren vorher auch schon relativ nah mit ihm und kennen uns ja auch schon jetzt längerer Zeit. Und es war völlig normal, würde ich schon sagen, mit dem da lang zu fahren. Und auch ganz nett, der war auch bei den Arbeiten dabei, hat immer rumgeguckt. Und war auch mittendrin sozusagen.
Mhm. Ihr habt ja jetzt gesagt, also die Kirche in Chile ist schon ganz schön anders als hier bei uns. Gibt es was, wo ihr denkt, ach, das wäre eigentlich ganz schön, wenn wir uns das ein bisschen abgucken könnten von den Chilenen, das hier mit rübernehmen nach Deutschland?
Vielleicht dieses, wie soll ich das nennen, dieses munternde, ja, das laute Singen, die Musik, die dabei ist. Und was auch schön ist, der Friedensgruß, das ist nicht dieses ja vorn, hinten, links, rechts, sondern man geht wirklich durch die ganze Kirche und wünscht allen den Frieden und umarmt sich und gibt Küsschen, und also das ist echt.
Das ist eine andere Nummer.
Ja.
Wie war denn das mit euren Gastgeschwistern? Weil in Deutschland ist es ja oft so, dass man denkt, also wenn man in so einen Gottesdienst kommt, dann ist der Anteil der Grauhaarigen deutlich höher als junge Leute, die da sind. Wie war das in Chile? Habt ihr das da auch so erlebt?
Da war es dann so, dass eigentlich ganze Familie, also da gingen dann wirklich alle Leute hin, da waren alle Leute vertreten. Ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass der Altersdurchschnitt irgendwie bei 50, 60 Jahren liegt, sondern es war, alle gingen zur Messe, vielleicht die einen eher samstags, die anderen eher sonntags, eben weil alle hingegangen sind. Das ist einfach, glaube ich, auch noch ein viel wichtigerer Teil in der ganzen Gesellschaft und Kultur. Das wird gar nicht in Frage gestellt, ob man jetzt zur Kirche geht oder nicht, sondern man geht einfach hin, und zwar alle.
Ganz normal.
Ja.
Also es war auch ein gewisser sozialer Aspekt, der da zum Zuge kam. Man hat es gemerkt, nach der Messe, die Messe war aus, dann standen sie wirklich noch 15, 20 Minuten vor der Kirche, haben Schwätzchen gehalten, sind dann zusammen wieder nach Hause gegangen. Also es war wie eine große Familie, was wir da auch so kennengelernt haben. Und das ist auch so eine schöne Sache. Man ist mittendrin, also man kommt da rein und man ist schon mittendrin.
Da könnten wir uns ein bisschen was abgucken. Ich komme nochmal auf Pater Holter zu sprechen. Der ist jetzt zwar nicht mit in die Sternzeit gekommen, weil wir gesagt haben, das war ja in erster Linie eure Reise. Das ist wichtig, dass ihr auch wirklich ausführlich zu Wort kommen könnt. Aber er hat euch einen Musikwunsch mitgegeben, den wir ihm natürlich jetzt gerne erfüllen. Was sollen wir für ihn spielen? Die House Martins von die Caravan of Love, die Karawane der Liebe von den House Martins. Ich habe das hier gerade auf meinem Zettel gefunden. In der Sternzeit, da lassen wir uns heute Reiseeindrücke erzählen, denn 8 junge Leute von der Kölner Camino-Jugend, die waren 2 Wochen lang in Gastfamilien in Chile. Wir haben schon viel jetzt von den Leuten geredet, die ihr da getroffen habt. Chile ist aber auch bekannt dafür, dass es ein wirklich wahnsinnig schönes Land ist mit sehr, sehr beeindruckenden Landschaften. Habt ihr davon auch ein bisschen was mitbekommen?
Ja, also als wir in Santiago in der Hauptstadt waren, das war ja ein ungeplanter Aufenthalt, aber es war wirklich beeindruckend, wenn man in der Stadt war, dann konnte man eigentlich von jedem Punkt, wenn man drauf geachtet hat, sah man im Hintergrund die Anden, die wahnsinnig hoch aufragten. Das war ganz toll. Und dann haben wir auch eine Reise von Arica aus gemacht, wo wir zu so einem Bergsee gefahren sind. Und das war auch total schön, da durch die Atacama-Wüste zu fahren, wo man dann zuerst durch ein grünes Tal fuhr, dann kam man höher. Und dann wurde es neblig und dann kam man über den Wolken raus, hatte einen stahlblauen Himmel und die Wolkendecke sah man in einem Tal unter einem. Und es wurde immer staubiger und je höher man kam, irgendwann wurde es dann auch wieder bewachsener. Dann hat man wieder Pflanzen und diesen Wechsel zwischen bewachsen, Wüste und so, das war sehr beeindruckend zu sehen. Und auch war es wettermäßig ganz anders. Man konnte auf 4000 Metern fast im T-Shirt rumlaufen, weil einfach die Sonne so warm war, auch wenn die Luft eiskalt war. Und mit der Höhe hatte man dann irgendwann, war ihm so ein bisschen schwindelig und so ein bisschen komisches Gefühl, weil weniger Sauerstoff war. Und dann ist man ein paar Schritte gegangen, musste stehen bleiben, weil es so anstrengend war. Es war sehr interessant, so dieses, zu sehen, was man in Europa niemals hat, weil es das einfach nicht gibt.
Mhm. Ganz, ganz anders. Hat dir auch was besonders gut gefallen, Max?
Ja, auch der Ausflug zum Lago Chungará, diesen Bergsee. Arica selber war jetzt, fand ich, nicht von dem Landschaftlichen das Highlight. Es war viel Wüste. Das, was ganz schön ist, halt, das ist am Meer, der El Morro, der große Berg. Das ist ganz schön, aber so hat, haben die eigentlich nur Wüste. Schöner wurde es dann halt in Peru.
Aber, genau. Ja. Da sind wir bei meiner nächsten Frage. Ihr seid ja, ihr habt die Gelegenheit beim Shop ergriffen, ihr wart schon mal da, dann seid ihr gleich weitergefahren, war ja gar nicht mehr weit bis zur Grenze. Was habt ihr euch in Peru angeguckt?
Naja, also wir haben ja eine kleine Rundreise gemacht, sind dann mit dem Bus da lang gefahren. Wir waren ja als erstes von Arica, sind wir durch Tacna gefahren. Also das war dann quasi über die Grenze. Und dann sind wir weiter nach Arequipa, Puno, Cusco und Lima. Und ja, wie gesagt, also wir sind jeden Tag mit dem Bus gefahren, 6 Stunden. Die Busse waren natürlich top und dann konnte man die Landschaft richtig genießen. Also das war, da hat man schon tolle Sachen gesehen. Die ganzen Berglandschaften und da wurde es halt auch grüner. Es war nicht nur Wüste und man hat so einen ständigen Wechsel gesehen. Also man kam aus der trockensten Wüste raus und dann wurde es immer grüner und das war schon beeindruckend.
Ihr habt auch den Titicacasee gesehen, ne?
Ja, mehr oder weniger. Also wir sind im Dunkeln angekommen in Puno und das Problem war halt, dass die Hotelrezeption uns gesagt hat, dass wir besser im Dunkeln nicht dahin gehen sollen, weil das halt relativ gefährlich ist. Es sind keine richtigen Straßen da. Und sind wir leider morgens, hatten wir auch keine Zeit mehr, sind wir auch schon, ja, wir sind gerade hell, sind wir dann gefahren und haben den Titicacasee aber dann noch vom Busfenster aus beobachten können.
immerhin, der ist nämlich wirklich richtig schön. Und Machu Picchu, da schwärmen die Leute auch immer, wenn sie da waren, ne?
Ja, also man kennt die Bilder von National Geographic aus dem Internet und überall her, aber es war einfach trotzdem unglaublich, diese Landschaft, also es war riesig. Man kann sich ich war schon mal in den Alpen, aber das war einfach was ganz anderes. Und man fährt mit dem Bus dann diese Serpentinen hoch und steigt aus und sind erstmal ziemlich viele Leute da. Es ist nicht so, dass man da alleine ist, aber wenn man dann endlich den Blick auf Machu Picchu wirft, dann ist das schon wirklich sehr erhaben, also diese heiligen Stätten da.
Mhm. Anton?
Wobei ich fand jetzt, Machu Picchu selbst war eben, weil es so touristisch war, konnte man nicht so gut zur Ruhe kommen. Es hat wirklich gebraucht, wir hatten einen Führer, der hat das, oder ein Tourguide, der das echt gut gemacht hat, der hat uns dann auch in eine Ecke gebracht, wo es wirklich ruhiger war, wo man sich hinsetzen konnte und ein bisschen entspannen. Aber so, ansonsten war das einfach mit Touristen überlaufen und dann bin ich noch mit Gero und Max und Maximilian, sind wir am Ende runter ins Tal wieder zurückgewandert und das war total schön, weil wir da wirklich unsere Ruhe hatten und diese Landschaft, weil für mich persönlich fand ich das Tollste an Machu Picchu war nicht der Ort, sondern den Ausblick, den man von da aus hatte. Und es war dann einfach schön, dass man da so entspannt runtergehen konnte und diese Ruhe dann auch ein bisschen genießen. Und das war für mich fast noch toller, als eigentlich wirklich an diesem Ort zu sein, sondern dass man da mal so ein bisschen die Natur genießen konnte und mal wandern, weil wir vorher immer im Bus saßen. Dann konnten wir nie wandern oder eine längere Strecke gehen und da haben wir uns wirklich mal ein bisschen Zeit genommen und sind zur Ruhe gekommen. Das war wirklich sehr, sehr schön und entspannend.
Eure Reise beschlossen habt ihr dann in Lima. Lima ist ein richtiger Moloch, ne?
Ja.
Eine Riesenstadt.
Ungefähr 10 Millionen Einwohner. Also wir sind da mit einem Bus durchgefahren, es nahm und nahm kein Ende. In dem Gebiet, in dem wir unser Hotel hatten, das heißt Miraflores, ist ein sehr gepflegter Stadtteil, total europäisch geprägt. Es ist auch eher so der wohlhabendere Stadtteil, also mit schönen Häusern direkt am Meer gelegen. Da haben wir dann ein Hotel bezogen. Also es war ziemlich europäisch alles geprägt. Es gab zwar so ein paar Stände, wo sozusagen typisch peruanische Souvenirs auch angeboten wurden, aber das war teilweise so wirklich, hatte so ein künstlich reingesetztes Flair.
Mhm. Ja, und dann hieß es zurück nach Alemania, zurück nach Deutschland. Wart ihr auch ein bisschen traurig, dass ihr wieder los musstet?
Traurig war ich jetzt persönlich eher in Arica, weil man da natürlich die Familie hatte, die einen so herzlich aufgenommen hat. Und in Peru selber war man auch irgendwie irgendwann froh, dann nochmal nach Deutschland zu fliegen und dann seine Familie wieder zu sehen, die Freunde, weil es war halt schon eine lange Zeit. Und da habe ich mich, also ich glaube, da haben sich alle ehrlich gesagt ein bisschen gefreut. Es war natürlich ein bisschen traurig, aber irgendwann freut man sich auf Familie.
Wie war das bei euch?
Also vor allen Dingen, ich fand, Lima war ein richtiges, also wie du schon sagtest, Moloch. Es war stank ziemlich, es war riesig und es war einfach ganz anders als die Städte, die wir vorher gesehen haben. Also Cusco war schon groß, aber Arequipa und Puno war einfach viel kleiner und auch, sagen wir mal, peruanischer. Und es war, also wir kamen uns so vor wie in einer auswechselbaren Großstadt mit ein bisschen mehr Gestank als in Europa.
War vielleicht ein ganz guter Rausschmeißer, ne?
Genau.
Und zur letzten Station zu Peru passt noch ein Lied, das wir jetzt spielen, von der Gruppe Pachamama, Mutter Erde heißt das, glaube ich. Und dazu gibt es auch noch eine kleine Geschichte.
Ja, diese Gruppe haben wir auf einer Reise kennengelernt durch Peru. Die hat in einem Restaurant gespielt, wo wir unser Mittagessen eingenommen haben. Und da haben wir dann eine CD bekommen. Und ja.
Und das hören wir jetzt. El Condor Pasa, Pachamama. Am anderen Ende der Welt. Camino-Jugend in Chile und Peru. Wir lassen in der Sternzeit heute noch einmal eine ganz besondere Reise-Revue passieren. Von 8 Jugendlichen sind 3 heute im Studio. Max, Maximilian und Anton zusammen mit ihrem Begleiter Gero. Ihr habt jetzt eine ganze Menge schon erzählt von Land und Leuten, von Begegnungen und Besuchen. Jetzt seid ihr schon wieder eine Weile zurück. Was würdet ihr sagen? Hat diese Reise euch irgendwie verändert?
Also vor allen Dingen die chilenische Pünktlichkeit, die fand ich sehr interessant. Und also jetzt nicht beim Job oder zur Uni, aber sonst dieses Entspanntsein. Wenn es dann mal nicht klappt, dann klappt es nicht und dann organisiert man was anderes. Dieser fand ich sehr schön. Und auch diese Herzlichkeit, diese Offenheit. Auch gerade jetzt, wo wir das Flüchtlingsproblem hier haben. Vielleicht, also ich habe noch nicht alles verarbeitet, aber auf jeden Fall, das fand ich sehr, sehr nett.
Davon wird sie dir ein bisschen abgucken.
Ja. Ja, also da kann ich mich Max wirklich nur anschließen. Gerade diese Herzlichkeit, finde ich, ist so das, was einem als erstes aufgefallen ist und was vielleicht hier ein bisschen so auch in der Kultur ein bisschen fehlt. Und dieses, wenn etwas nicht klappt, dass man das halt so hinnehmen muss. Da kann man sich nicht total drüber ärgern, weil du kannst ja eh nichts dran ändern. Und das merkt man auch ein bisschen hier. Du hast immer Leute, die sich über irgendwas beschweren, die nicht glücklich sind. Und das ist einfach mal hinzunehmen und dann entspannt zu sein, das finde ich ist auch wichtig. Und das konnte man oder hat man auch sehr gut durch diese Reise gelernt, dass es nichts bringt, sich immer nur aufzuregen, sondern dass man konstruktiv was auch versuchen muss, dann zu ändern, wenn es einem nicht passt.
Ein bisschen gelassener sein vielleicht.
Ja.
Wie war es bei dir?
Ja, ich bin auch begeistert von der chilenischen Pünktlichkeit, in Anführungszeichen. ja, einfach dieses Entspannte, also alles ein bisschen relaxter angehen. Wie gesagt, jetzt nicht, wenn ich zur Schule gehe oder sowas, aber in meiner Freizeit. Und was ich auch schön fand, wir haben uns einmal am Strand getroffen, alle Deutschen und Chilenen. Und das wurde halt einmal gesagt, ja, gehen wir heute zum Strand, ja, machen wir, dann sind wir alle um 4 da. Und es waren tatsächlich alle da. Also ich glaube, wenn man das hier, wenn ich das mit meinen Freunden machen würde, so kurz, das war halt eher wie so ein Vorschlag, ja, lass uns doch zum Strand gehen. Aber dann waren wirklich alle da. Mhm. Das fand ich auch schön.
Könntet ihr euch auch vorstellen, mal länger in Chile zu leben? Chile, Peru?
Länger weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall vor, da nochmal hin und meine Gastfamilie zu besuchen, die das auch ausdrücklich gewünscht hat. Und aber so ein ganzes Jahr oder sowas, das wäre mir zu lang. Also ich fand das schon die 3,5 Wochen, da freut man sich dann doch schon wieder auf die Familie und auf zu Hause.
Okay.
Ja, vielleicht mal so als Deutsch, als Fremdsprache im mhm. Ausland. Also dann die Region Südamerika, Bolivien oder Chile, das fände ich echt sehr schön, mhm. sowas da zu machen als Lehrer. Oder, mhm,
ja. Okay. Ihr habt sofort gedacht, unsere Gastgeschwister, die müssten uns auch mal besuchen kommen. Warum wäre das so toll?
Ja, weil sich, haben sich wirklich enge Freundschaften auch gebildet. Und es wäre einfach zu schade, was wir da aufgebaut haben, jetzt nach diesem einen Mal wieder zu verlieren. So, deshalb ist, glaube ich, auch wichtig, dass die nochmal hier hinkommen. Und jetzt haben wir deren Land gesehen, wissen, wie es bei denen ist. Ich glaube, die würden auch nochmal ganz viel dadurch gewinnen, auch nochmal Köln zu sehen. Und sie haben das jetzt vielleicht durch ein Buch gesehen oder auf Google Street View, wissen vielleicht ungefähr, wie es aussieht. Aber das kann ja nicht wirklich vermitteln, wie es hier wirklich ist und auch hier zu sein. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig für die und für deren Lebenserfahrung, hier hinzukommen. So wie es für uns eine große Möglichkeit war, da was Neues kennenzulernen, gilt das ja für die genauso.
Ganz kurz noch, Gero, wie realistisch ist es, dass es das tatsächlich klappen könnte?
Es ist sehr realistisch, dass es klappen wird. Nicht nur könnte, es wird klappen. Wir werden viel daran setzen, dass wir auch das Geld für die nach Möglichkeit, also teilweise, zur Verfügung stellen können, also für deren Reisekosten. Wann es genau wird, das müssen wir noch abklären. Der Pater aus Arica kommt dieses Jahr nochmal nach Köln. Dort werden wir dann die weiteren Schritte bereden. Aber dass sie kommen werden, ist klar und das wird sicherlich eine schöne Sache.
Dann ganz viel Glück dafür, dass ihr das wirklich hinbekommt und am Ende hier ein Wiedersehen feiern könnt. Du hast noch einen Veranstaltungshinweis zum
genau.
Ende der Sendung?
Am kommenden Sonntag, heißt am 30. August, werden wir von der Camino-Jugend, die dort in Arica waren, der Gemeinde von St. Peter und allen Interessierten Bilder, Eindrücke und alles nach dem 12 Uhr Gottesdienst, also gegen 13.15 Uhr, präsentieren. Und wer jetzt von den Domradio-Hörern daran interessiert ist, ist herzlich eingeladen, auch dorthin zu kommen und auch mal bildlich noch was davon mitzubekommen.
Und mit dieser Einladung geht unsere Sternzeit am anderen Ende der Welt jetzt zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Maximilian Siegel, bei Anton Rudolph, bei Max Stottrop und Gero Schlesinger, dass ihr da wart. Und wer neugierig geworden ist, kann entweder zu dieser Veranstaltung gehen, er kann aber natürlich auch bei uns im Netz nochmal nachlesen. Da haben wir ja den Blog, den Gero geschrieben hat, zur Reise nochmal verlinkt. Da gibt es nicht nur einen ausführlichen Reisebericht, sondern auch viele tolle Fotos. Ich sage jetzt auch danke fürs Zuhören. Ich bin Hilde Reginiton. Tschüss und adios.